Als der Gladio-Skandal 1990 aufkam, erklärte ein ehemaliger Beamter des NATO-Geheimdienstes, dass die Abteilung für verdeckte Aktionen der CIA unter Frank Wisner das gesamte Spionagesystem, das von Hitlers Spionagechef Reinhard Gehlen geleitet wurde, übernommen hatte, um die deutsche Geheimarmee aufzubauen. Das ist sehr wohl bekannt, weil Gehlen der geistige Vater der Stay Behind in Deutschland war und seine Rolle auch dem westdeutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer von Anfang an bekannt war. Nach den Aussagen des NATO-Offiziers hatten der amerikanische Präsident Truman und der deutsche Bundeskanzler im Mai 1955 ein Geheimprotokoll mit den Vereinigten Staaten über Westdeutschlands Beitritt in die NATO unterzeichnet, in dem vereinbart wurde, dass die westdeutschen Behörden von der aktiven gesetzlichen Verfolgung bekannter Rechtsextremisten Abstand nehmen würden. In Deutschland wurde 1952 eines der von Rechtsextremen dominierten amerikanischen Netzwerke mit dem Namen Bund Deutscher Jugend, BDJ, und sein Stay Behind Technischer Dienst, TD, entdeckt. Klaus Barbie hatte beim Aufbau dieser deutschen Stay Behind Geheimarmee, BDJ, TD, eine führende Rolle gespielt. Als die Sache aufflog, schoben die Amerikaner die Schuld den Deutschen in die Schuhe. Die frühe Entdeckung eines Teils der deutschen Stay-Behind-Geheimarmee verursachte auf beiden Seiten des Atlantiks einen großen Skandal. Interessant jedoch war, dass das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel am 29. Oktober korrekt berichtete, dass Stay-Behind-Netzwerke außer in Deutschland auch in zahlreichen anderen Ländern Westeuropas existierten. Zitat: Die BDJ-Affäre hat in den verschiedenen Hauptquartieren des amerikanischen Geheimdienstes große Unruhe ausgelöst. Der Technische Dienst in Deutschland ist eine Abteilung eines umfassenden Partisanennetzwerks, das von den Vereinigten Staaten unterstützt wird und sich über ganz Europa verteilt. Zitat Ende. Weiter berichtete der Spiegel: Ist dieses Netzwerk in Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Italien und auf der Iberischen Halbinsel besonders gut entwickelt? In Frankreich wurde diese Organisation bereits 1948 mit der Unterstützung des Sozialistenführers Jules Molch gegründet. Was war geschehen und wer hatte die Tarnung auffliegen lassen? Am 9. September 1952 war der ehemalige SS-Offizier Hans Otto nach einem ganz persönlichen Entschluss in Hessen ins Frankfurter Polizeipräsidium zur Kriminalpolizei gegangen, um eine Aussage zu machen. Gemäß den Aufzeichnungen der deutschen Regierung erklärte er, einer politischen Widerstandsgruppe anzugehören, deren Aufgabe es war, im Fall eines russischen Vormarsches Sabotageakte durchzuführen und Brücken zu sprengen. Nach den Aussagen Ottos, den diese terroristischen Vorbereitungen befremdeten, wurden etwa 100 Mitglieder der Organisation politisch geschult und in der Bedienung von amerikanischen, russischen und deutschen Waffen und in der Anwendung militärischer Taktik unterwiesen. Die Mitglieder dieser Organisation waren hauptsächlich ehemalige Offiziere der Luftwaffe, des Heeres oder der Waffen-SS. Die offiziellen deutschen Mitschriften halten fest: Obwohl offiziell neofaschistische Neigungen nicht erforderlich waren, traf dies jedoch auf die meisten Mitglieder der Organisation zu. Die Mittel zur Finanzierung wurden von einem amerikanischen Bürger namens Sterling Garwood zur Verfügung gestellt. Außer dem Warten auf eine sowjetische Invasion hatte die deutsche Geheimarmee auch inländische Aufgaben zu verrichten. Was die Inlandpolitik anbelangt, waren die Taktiken der Organisation gegen die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands, und die SPD, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, gerichtet. Die Abteilung wurde irreführend BDJ genannt, ein Akronym für Bund Deutscher Jugend, obwohl das Durchschnittsalter der Mitglieder bei 42 Jahren lag. Schon vor Ottos Zeugenaussage war der BDJ für seinen Antikommunismus wohl bekannt. Es war jedoch nicht bekannt, dass der BDJ eine Tarnorganisation für den sogenannten Technischen Dienst war, der als streng geheime deutsche paramilitärische Stay-Behind aufgebaut worden war, bestehend aus ehemaligen Nazis, bezahlt von den Vereinigten Staaten und mit Waffen und Sprengstoffen ausgerüstet. Nach den deutschen Statistiken zählte der BDJ, der über ganz Westdeutschland verbreitet war, offiziell 17.000 Mitglieder, während nach Untersuchungen der deutschen Regierung der TD nur etwa 2.000 Mitglieder hatte. Ottos Aussage führte 1952 zu einer großen polizeilichen Untersuchung. In der Nähe von Waldmichelbach wurde das Ausbildungszentrum der Stay Behind entdeckt. Otto gab den deutschen Behörden zu Protokoll, dass der Kontakt des BDJ-TD zur CIA zu einem großen Teil über einen mysteriösen Amerikaner lief, den er Mr. Garwood nannte. Otto erklärte, dass Garwood für das Geld und den größten Teil der Ausrüstung sorgte. Etwa 130 Männer wurden im Zentrum ausgebildet, fast alle Rechtsextreme. Das Programm umfasste Vernehmungstechniken, Schießen, die Anwendung von Sprengstoffen, das Aufstellen von Fallen, Kommunikation per Funk und Tötungsmethoden. 2 Tage nach Ottos Aussage, am 13. September 1952, wurde die Zentrale der Stay Behind von der deutschen Polizei gestürmt und geschlossen. Büros und private Wohnungen von TD-Mitgliedern wurden ebenfalls gestürmt und für weitere Untersuchungen versiegelt. Die Stay-Behind-Mitglieder wurden verhaftet. Waffen, Sprengstoffe und Munition wurden konfisziert, ebenso jede Menge Papiere. Eine der konfiszierten Akten war von besonderem Interesse. Zur Überraschung der Ermittlungsbeamten enthielt sie die Namen von Personen, die am Tag X eliminiert werden sollten. Die Liste war nicht vollständig, weil daran immer noch gearbeitet wurde, fand die deutsche Polizei heraus und wies darauf hin, dass das TD-Mitglied Hans Breitkopf die Liste für das Bundesland Hessen erstellt hatte. Die deutsche Untersuchung kam zu dem offiziellen und genauen Ergebnis. Entsprechend dieser Aussage wurde für den Fall X Gewalt gegen inländische Ziele geplant. Ob die Variable X sich nur auf den Tag der Invasion bezog oder auch auf bestimmte Gelegenheiten wie etwa Massendemonstrationen oder einen Erdrutschsieg linker Parteien bei Wahlen, konnte nicht geklärt werden. Die Regierung des Bundeslandes Hessen fand es unglaublich und völlig inakzeptabel, dass das Weiße Haus in Washington Neonazis heimlich ausgebildet und ausgerüstet hatte. Darauf folgten in Hessens Hauptstadt Wiesbaden hitzige Debatten. Der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer behauptete, von der ganzen Affäre nichts gewusst zu haben, während die Amerikaner versuchten, so viel wie nur möglich zu vertuschen. Donnelly, der amerikanische Botschafter in Deutschland, erklärte, dass das Netzwerk ohnehin genau in diesem Monat aufgelöst werden sollte, völlig unabhängig von der Aussage Ottos, und dass tatsächlich die Zahlungen bereits im August 1952 eingestellt worden seien. Dies war natürlich blühender Unsinn und TD-Mitglieder gaben zu Protokoll, dass sie ihr Geld auch noch im September erhalten hätten. Nach langen Diskussionen mit den Amerikanern vertuschten ranghohe Funktionäre der CDU und die Regierung Adenauer die Angelegenheit und verhinderten eine Untersuchung. Man wollte sich nicht mit den Amerikanern anlegen. Am 30. September gab es in Deutschland einen juristischen Aufschrei, als das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe urteilte, dass alle verhafteten Mitglieder des Gladio TD freizulassen sind. Hessens Ministerpräsident August Zinn war so wütend, dass er sich entschied, den Skandal vor sein Landesparlament zu bringen. Erst dadurch wurden am 8. Oktober 1952 die deutsche Öffentlichkeit sowie die Presse in Deutschland und im Ausland erstmals über die Existenz von geheimen deutschen Nazi-Stay-Behind-Armeen informiert. Dass geheime Stay-Behind-Zellen nicht nur im Bundesland Hessen existierten, sondern auch in anderen Teilen Deutschlands, wurde von Dieter von Glahn nach den Enthüllungen von 1990 bestätigt. Von Glahn ist eine schillernde Figur der militanten deutschen antikommunistischen Szene. Während des Zweiten Weltkrieges war er aus einem sowjetischen Kriegsgefangenenlager geflohen und nach dem Krieg war er im norddeutschen Bremen der geheimen Stay-Behind-Armee als BDJ-TD-Mitglied beigetreten. Von Glahn berichtete, dass der BDJ lediglich die Tarnung war, so etwas wie der offizielle Arm einer antikommunistischen Organisation. Der inoffizielle Arm Technischer Dienst oder Organisation Peters, wie er nach seinem Anführer auch genannt wurde, war der wirklich kämpfende Kern und existierte in vielen Teilen Deutschlands. Von Glahn berichtete in seinen Memoiren stolz, dass das deutsche FBI, das Bundesamt für Verfassungsschutz, BFV, von den geheimen Stay-Behind-Armeen wusste und sie deckte. Nicht nur das deutsche Stay-Behind-Netzwerk, sondern auch der deutsche Geheimdienst URG und sein Stab überlebten 1952 die Entdeckung von Teilen der deutschen Gladio. General Reinhard Gehlen blieb im Amt und 1956 änderte die Organisation Gehlen ihren Namen und wurde nun Bundesnachrichtendienst BND genannt. Als sogar die deutsche Regierung unter dem konservativen Kanzler Kurt Georg Kiesinger und dem sozialdemokratischen Vizekanzler und Außenminister Willy Brandt begann, seinem kompromittierenden Geheimdienst BND zu misstrauen, wurde der BND zum ersten Mal in seiner Geschichte gründlich untersucht. Um das Weiße Haus nicht zu verärgern, wurde Gehlen durch Gerhard Wessel ersetzt, der nach 1945 als westdeutscher Militärattaché in Washington gedient hatte und seither die Verbindungen zur CIA und NSA pflegte. Ein Kurzbericht der deutschen Regierung über den BND und seine Stay-Behind-Geheimarmee vom Dezember 1990 behauptet, dass 1968 eine legale Grundlage für die deutsche Stay-Behind geschaffen wurde. Wahrscheinlich entschied die Regierung zu dieser Zeit, die Stay-Behind-Geheimarmee weiter zu betreiben, doch wollte sie die Operation gesetzlich absichern. Ob die Ablösung Gehlens und die Einführung des neuen Gesetzes die dominante Rolle der CIA in der deutschen Stay-Behind minderte, bleibt zweifelhaft. Im Mai 1955 wurde Deutschland Mitglied der NATO. Genau wie die anderen geheimen Stay-Behind-Armeen wurde das deutsche Netzwerk über den Geheimdienst BND in die Planungen der NATO für die verdeckte Kriegsführung eingebunden. Der offizielle Stay-Behind-Bericht der deutschen Regierung, 1990 von Lutz Stavenhagen verfasst, bestätigte, dass, um ihre Planungen unter der militärischen Führung der NATO durchzuführen, die Geheimdienste am 1952 geschaffenen sogenannten Coordinating and Planning Committee, CPC, beteiligt wurden. Zur Koordination ihrer Zusammenarbeit wurde das sogenannte Allied Coordination Committee, ACC, gegründet. Die deutsche Regierung bestätigte weiterhin, dass der BND seit 1959 reguläres Mitglied des CPC und des ACC war. In einem unklugen Versuch, den Schaden im Regierungsbericht zu mindern, wurde jedoch fälschlich behauptet, dass beide Koordinationskomitees nie Teil der NATO-Struktur waren und es auch heute nicht sind, während die belgische Untersuchung der Stay-Behind aufdeckte, dass sowohl CPC als auch ACC vom SACEUR der NATO eingerichtet wurden. Der deutsche Regierungsbericht versuchte indessen, die Souveränität der deutschen Geheimarmee hervorzuheben und beharrte darauf, dass die Tatsache, dass der BND Mitglied dieser Einheiten war, nichts an der Tatsache ändert, dass die Stay Behind eine eigene Organisation des BND ist. Es gab keine und es gibt auch heute keine untergeordnete Beziehung der einzelnen Dienste gegenüber den Gremien. Da Deutschland ein geteiltes Land war, waren während des Kalten Krieges der westdeutschen Geheimdienst BND, der stark an die amerikanische CIA gebunden war, und der ostdeutsche Staatssicherheitsdienst, kurz Stasi, im Ministerium für Staatssicherheit, MFS, das eng an das sowjetische KGB gebunden war, ständig in geheime Schlachten verwickelt. In Spionageaffären und die Infiltration auf der anderen Seite der Berliner Mauer. Die Operationen wurden durch die Tatsache erleichtert, dass beide, die Mitglieder der Stasi und die des BND, in der Regel Deutsche waren. Mit einer auf Erfahrung gestützten Überzeugung nannten sowohl die CIA als auch der MI6 den BND den löchrigen Geheimdienst. Und das führende deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel kam nach dem Kalten Krieg zu dem Schluss, das KGB und die Stasi in Ost-Berlin konnten Maulwürfe bis in die höchsten Positionen in Pullach, also der Zentrale des BND, einschleusen und hatten Zugang zum gesamten Stab. Der BND war für seine Gegner auf diesem Feld lediglich eine Lachnummer. Hinsichtlich der Stay Behind stellt sich somit die Frage, wie gut die Stasi und somit auch Moskau informiert waren. Die verfügbaren Belege weisen zumindest darauf hin, dass Ostdeutschland Ende der 1970er Jahre sehr gut informiert war. Generalmajor Horst Männchen, der Direktor der Stasi-Abteilung 3 und somit verantwortlich für die Abhöraktionen, informierte 1984 die Minister der ostdeutschen Regierung ausführlich über das Stay-Behind-Netzwerk des BND. Der Bericht von Männchen, datiert vom 3. August 1984, erklärte, dass diese speziellen BND-Agenten, die von der Stasi Rollover-Agents, Überrollagenten genannt wurden, sich auf eine Invasion der Staaten des Warschauer Paktes vorbereiteten und ausgebildet wurden, subversive Aktionen im Rücken des Feindes durchzuführen. In einem weiteren Bericht vom 6. November 1984 stellte Männchen dar, dass innerhalb des BND diese speziellen Agenten als Stay Behind bezeichnet werden. Diese Agenten sind männliche und weibliche Bürger Westdeutschlands. Sie leben auf dem Territorium Westdeutschlands, viele entlang der Grenze zu Ostdeutschland und der Tschechoslowakei. Sie kennen ihr Einsatzgebiet gut und operieren allein oder in Dreier- oder Vierergruppen und führen Aufträge im Umkreis von 40 Kilometern um ihren Wohnort durch. Soweit wir bisher wissen, kommunizieren 16 bis 20 Agenteneinheiten regelmäßig mit dem BND. Die Gesamtzahl der Agenten wird nach Quellen innerhalb des BND auf 80 geschätzt. Männchen schloss daraus, dass diese Spezialagenten des BND gefährlich seien und die Stasi versuchen solle, möglichst viele zu identifizieren.